Ganz, ganz herzlich willkommen allen, heute vor allem allen, die zum Bibelkurs angereist sind, entweder mit Übernachtung oder als Tagesgäste oder als Freunde der Bibelkursler. Wir freuen uns immer über diese besondere Zeit im Jahr, Zeit mit dem Wort Gottes, Ferien mit dem Wort Gottes, das hat Verheißung. Ein extra Gruß gilt Dr. Haniel Strebel und seiner Familie. Sie sind gestern aus Zürich angereist. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder mit uns sind. Diese Tage, wir nehmen es nicht selbstverständlich. Dr. Haniel Strebel hat einen anspruchsvollen Beruf im Personalwesen in einem großen Klinikkonzern. Und so etwas wie sein zweiter Beruf ist biblische Lehre. Die Übung, die Bibel aus der Sicht, die Welt aus der Sicht der Bibel anzuschauen. Bücher, gesellschaftliche Entwicklungen angucken. Und er lässt die Menschen, die sich dafür interessieren, großzügig teilhaben, indem er einen wunderbaren Blog schreibt. Und so kann man jederzeit mitlesen, mitdenken und jetzt auch mithören. Danke für die Vorbereitung dieser Bibelarbeit heute Nachmittag und für die Bibeleinheiten die nächsten Tage. Herzlich willkommen, auch wenn Sie als Gast einfach dazukommen, die Pläne liegen aus. Da werden die biblischen Bücher im Überblick besprochen. Und an zwei Abenden in diesem Bibelkurs haben wir etwas Besonderes, das Lebensbild und das Werk und Wirken von einem prophetischen Denker, Evangelisten, der namens Francis Schaeffer. Das hatten wir noch nie. Also die Abende morgen und übermorgen, 19:30 hier im Saal, gehören diesem Lebensbild und dem Wirken und Leben von Francis Schaeffer, auch mit Dr. Haniel Strebel. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, und hier begrüßen Sie also schon die Teilnehmer der ersten Woche. Das wechselt jede Woche. Manche bleiben auch durchgängig 3 Wochen. Aber diese erste Gruppe, die gestern Abend angereist ist oder schon als Tagesgäste jetzt mit hier, sind ja gekommen, um Gott besser kennenzulernen, Einblick in sein Wesen vertieft wieder zu bekommen und auch in seinen Plan für unsere Zukunft. Und dieses Thema, Gottes Wesen und sein Plan für unsere Zukunft, klingt als persönlich angenommene Gewissheit, so wie wir es Ihnen jetzt gerne zusingen möchten. Es ist ein Gebet. Ja, ich möchte auch Amen sagen und auf der anderen Seite noch einmal einladen zur Fürbitte für diese Wochen des Bibelkurses. Das ist eine besondere Zeit, wenn man sich herausnehmen kann aus dem Alltag für 1, 2 oder 3 Wochen. Es ist ein großes Geschenk, sich so wie ein Vollbad ins Wort Gottes zu legen und anderes außen vor zu halten. Und doch ist es auch eine deswegen angegriffene Zeit vor irgendwelchen inneren Sorgen, Ablenkungen, vor Schrecken von außerhalb, aber auch von innerem Widerstand. Wir haben gestern Abend darüber schon etwas gehört. Von Natur aus sind wir Rebellen und wollen nicht, dass ein König uns sagt, was wir tun sollen. Wenn man Gott als dem Herrn, der einen Anspruch an uns haben darf, begegnet, dann hat man unter Umständen erstmal einen Widerstand und führt uns in einen inneren Kampf. Und darum möchte ich jetzt bitten, dass vielleicht 2 aus unserer Mitte beten, für die, die sich jetzt diese Zeit nehmen können, für die Bibelkursler, dass sie ihre Herzen öffnen können und dass Gottes Wort gewinnt in unseren Herzen. Und ich mache dann den Abschluss. Und danke, Herr Jesus, dass du selbst es bist, der uns abschirmen kann vor irgendwelchen Störungen, dass wir unsere Herzen dir öffnen können und auch alle, die wir heute hier sind, dass du den Himmel über uns auftust und wir empfangen können, was du uns geben willst. Vielen Dank, dass du uns hörst. Amen. Und wir können auch zusammen uns gegenseitig mitnehmen zur Freude, die man nicht bereuen muss, die ewig bleibt, und singen uns das zu. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Sie finden das in dem Liederbuch, in dem grünen Liederbuch, die Nummer 191. 191.
Ich freue mich, wieder hier zu sein bei Ihnen und dass ich Ihnen auch dieses Jahr Gottes Wort bringen darf. Das freut mich ganz besonders. Und ich möchte gerne mit uns beten vorher. Herr Jesus Christus, du bist der Herr und der Herrscher über diese ganze Welt. Du hast alles ins Dasein gerufen und geschaffen. Wir sind heute hier vor dir und ich vertraue darauf, dass du durch dein Wort sprichst, durch deinen Heiligen Geist. Bitte segne diese Gemeinschaft hier und bitte gib uns aufmerksame Ohren und ich bitte dich auch um Irritation, Widerspruch und auch um Momente der Betroffenheit, die dann zu Handlung führt, die uns verändert, dir zur Ehre. Amen. Ich lese Ihnen zum Beginn einen Text vor aus dem 1. Petrusbrief. Aus dem 1. Petrusbrief, dem 1. Kapitel. Es wird heute um das Thema gehen, seine Seele Gott anbefehlen und Gutes tun, eine biblische Perspektive auf das Leid anhand des 1. Petrusbriefes. Ich lese Ihnen aus dem 1. Kapitel die Verse 3 bis 12 vor. Hören Sie auf Gottes Wort. Gottes Wort lässt uns nie unverändert, entweder zu unserem Segen oder zu unserem Schaden. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid bei mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die vor der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht geworden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Zwei Dinge aus diesem Text ganz vorweg. Sie sehen hier eine Perspektive von Petrus vor 2000 Jahren auf das Leid, verbunden mit einer unaussprechlichen Freude. Und über das möchte ich gerne heute sprechen, wie das zusammenpassen kann. Leid ist allgegenwärtig in unserer Welt und darum hat der New Yorker Pastor Timothy Keller gesagt, muss jede Gesellschaft zwei Dinge tun. Sie muss einerseits eine Deutung vorlegen, weshalb es Leid gibt, und zweitens einen Umgang vorschlagen, wie wir als Menschen mit Leid umgehen können. Der bekannte New Yorker Pastor stellt im Blick auf die westliche Welt eine Deutungsarmut kombiniert mit Hilflosigkeit fest. Er sagt, unsere heutige westliche Kultur gibt ihren Gliedern keine Erklärung für das Leid und sehr wenig Hilfen, wie man am besten mit ihm umgeht. Und er kommt zum Schluss, dass vielleicht gerade deshalb unter der Oberfläche die große Lebensangst rumort. In der westlichen Leitreligion, wir sind nämlich auch religiös hier im Westen, zumeist säkularistisch religiös, ist Leid sinnlos. Richard Dawkins, einer der neuen Atheisten, bringt den Grund dafür auf den Punkt. Er sagt, in einem Universum mit blinden physikalischen Kräften und genetischer Verdoppelung werden manche Menschen verletzt, andere haben Glück und man wird darin weder Sinn noch Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Was hat das zur Folge für den Umgang mit Leid? Es hat das zur Folge, dass sich eigentlich jedes Individuum, jeder Mensch permanent neu erschaffen bzw. seinen Sinn erschaffen muss, und zwar für den nächsten Moment. Leid ist nämlich eigentlich eine lästige Unterbrechung in unserer Sinnfindungsreise. Der Umgang damit ist also ein sehr pragmatischer. Es gilt von Moment zu entscheiden, wie die Störung möglichst klein bleiben kann. Nicht mehr Gott, sondern der Mensch sitzt im Sattel und muss sich optimal positionieren. Und ich glaube, in diesem gesellschaftlichen Umfeld tut es uns wirklich Not, die biblische Botschaft zu vernehmen und zu beherzigen, weil wir ganz von Natur aus sonst dazu tendieren, die gesellschaftlichen Voraussetzungen zu übernehmen, diese Denkvoraussetzungen. Und dies ist ein doppeltes Unglück. Erstens, wenn wir die gesellschaftlichen Voraussetzungen übernehmen, dann verlieren wir den wahren Trost im Leid, das uns begegnet. Und zweitens können wir auch nicht mehr Zeugen dieses Trostes sein gegenüber denen, wie Paulus sagt, die ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt sind. Kleine Klammerbemerkung, ich unterscheide jetzt in dieser, ich sehe gerade im Grundlagenpredigt, nicht näher zwischen Leid infolge von Krankheit, seelischen Nöten oder infolge, darum geht es vor allem im ersten Petrusbrief, infolge von Nachteilen wegen unseres Glaubens. Es geht mir darum, zwei Dinge zu tun, nämlich genau diese zwei Dinge, anhand des ersten Petrusbriefes aufzuzeigen, was ist der große Deutungsrahmen für das Leid? Und das zweite, wie hilft uns der erste Petrusbrief, einen biblischen Umgang mit dem Leid zu finden? Also zwei Teile. Jeweils habe ich 5 Punkte aufgeführt, und bevor ich die mit euch kurz anschaue, ich habe es euch auch aufgeschrieben, da kann man auch fotografieren im Nachhinein, um das nochmals mitzunehmen, möchte ich euch gerne kurz zusammenfassen. Ich sage dem jeweils einen Wort- oder Stellenteppich aus dem ersten Petrusbrief, was der alles so über das Leid sagt. Ihr könnt da einfach mal zurücklehnen und mal zuhören, was Petrus alles dazu sagt, in Kurzfassung. Er sagt, wir Christen, wir sind traurig in mancherlei Anfechtung, fügt aber gleich hinzu, nur dann, wenn es sein muss, nur für eine kurze Zeit und immer mit einem Ziel, nämlich mit der Bewährung, die Bewährung unseres Glaubens. Petrus stellt Christus selbst als Vorbild des Leidens hin. Ihm waren zuerst Leiden bestimmt und dann die Herrlichkeit. Und im zweiten Kapitel beschreibt er sehr eindrücklich, wie Christus geschmäht wurde, litt, bedroht wurde und dass er uns zum Vorbild darin wird und dass wir in seinen Fußstapfen nachfolgen sollen. Petrus selbst schrieb seinen Brief nicht aus dem Glashaus. Ich weiß nicht, ob einige von euch wissen, wie er selbst ins Leben gekommen ist. Er wurde nach kirchlicher Überlieferung gekreuzigt, wie Jesus selbst, und hatte dabei den Wunsch, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, um nicht wie sein Herr und Meister sein Leben zu lassen. Er bezeichnet sich selber als Mitteilhaber der Leiden von Christus und der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Und er beschreibt das christliche Leben als einen permanenten Kampf zwischen zwei verschiedenen Herren. Er sagt, wir werden als Christen als Übeltäter verleumdet, und zwar nicht wegen des Schlechten, sondern um des guten Lebens willen. Das hat er auch im zweiten Kapitel. Er sagt, unser guter Wandel in Christus Tag für Tag wird verlästert. Wir werden für Gutes tun leiden und sollen es geduldig ertragen. Und hört gut zu, denn dieses Leid sei Gottes Gnade für uns. Wir werden um der Gerechtigkeit willen leiden und sollen das Drohen nicht fürchten noch beunruhigt sein, denn es sei, so wiederholt er mehrmals, besser für Gutes tun zu leiden, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Leid wird dreimal ausdrücklich als Wille Gottes bezeichnet. So in den ganz konkreten Herausforderungen ordnen sich Arbeitnehmer auch den verkehrten Herren unter oder gläubige Frauen ihren ungläubigen Männern, schreibt er, die sich weigern, dem Wort zu glauben. Und er sagt auch, die ungläubigen Menschen in eurer Umgebung werden befremdet sein, weil ihr in ihrem Treiben bei ihren Festivitäten nicht mitmacht, und sie werden euch lästern. Wenn ein Christ leidet, schließt er oder kommt er so zusammenfassend, soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen in dieser Sache, denn es ist Zeit, schreibt er, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Diejenigen, die nach dem Willen Gottes leiden sollen, und das führt nämlich zum Titel dieser Predigt, ihre Seelen dem treuen Schöpfer anvertrauen und Gutes tun. Und im fünften Kapitel, fast wie noch als Zusatz, schreibt er dann, dass der Satan, der Teufel, umhergeht wie ein brüllender Löwe. Ich habe diesen Vers in der Sonntagsschule gelernt, war einer meiner ersten Verse. Aber ich habe den nächsten Vers lange gar nicht beachtet. Es steht nämlich im nächsten Vers darauf, dass dieses Brüllen genau diese Verfolgungen sind, denen die Christen ausgesetzt sind. Und er sagt, fügt dann hinzu, nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Welt. Und wenn wir heute in diese Welt blicken, sieht es nicht viel anders aus. Und er sucht, die Geschwister zu verschlingen. Und er schließt dann mit dem wunderbaren Trost in 5, Vers 10, dass er sagt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Lesen Sie diesen ersten Petrusbrief mal durch. Es sind weit über 20, glaube ich, 30 Stellen, wo das Leid thematisiert ist. Es ist der rote Faden dieses Briefes. Nun aber jetzt nochmal etwas langsam. Ich nehme es jetzt auseinander und wie angekündigt zuerst 5 Sinnangaben zum Deutungsrahmen bezüglich Leid. Erstens, Leid gehört zu Gottes Programm für seine Kinder. Leid gehört zu Gottes Programm für seine Kinder. Petrus sagt mehrmals, dass es zum Leben der Christen gehört, zu leiden, um Gottes Willen zu erfüllen. Dabei unterscheidet er zwischen zwei Arten des Leids. Das eine ist das Leid für Böses tun. Das gibt es natürlich auch. Wir denken zum Beispiel an David im Alten Testament, der lebenslang unter den Folgen von Ehebruch und Mord litt. Er sagt aber, es gibt noch eine andere Form des Leids, das Leiden für Gutes tun. Und er verknüpft das, dieses Gutes tun, mit unserem täglichen Leben. Und immer wenn das tägliche Leben gemeint ist, Übersetzung mit Wandel, das ist nämlich genau das gemeint. Das tägliche Leben, das wir vor Gott führen. Und er sagt, ihr werdet täglich mit diesem Leiden konfrontiert sein. Und zwar sagt er, wir leben in der Öffentlichkeit. Wenn wir nämlich in Christus leben, sind wir Teilhaber seiner Leiden, und wir sind das nicht für uns, sondern wir sind das auch nach außen. Wir müssen zugeben, und ich stelle mich völlig darunter, dass diese Vorstellung, die da Petrus vermittelt und sehr eindrücklich und massiv uns entgegenstellt, dass die unsere Vorstellungen und auch unsere gutbürgerlichen Werte von Sicherheit und Wohlstand völlig umkehren. Aber genauso soll es auch sein. Wir sollen nicht selber als Beurteilende über Gottes Wort urteilen, sondern umgekehrt uns von Gottes Wort korrigieren zu lassen. Das ist ja genau der Sinn von Gottes Wort. Petrus spricht vom Leid als verliehener Gnade, also als einem Vorrecht. Wie können wir das verstehen? Ich glaube, das können wir nur verstehen, wenn wir das auch im Hinterkopf behalten, was Paulus und auch Petrus immer wieder sagt: Wir sind in Christus. Wir sind durch ihn. Wir leben durch ihn und durch seinen Tod. Und in dieser Identität werden wir mit ihm mitleiden. Einsichtiger wird dies, wie ich schon sagte, wenn wir mal den Blick über unseren Tellerrand aus Europa hinausrichten. Wir müssen schon eine, meine ich, westliche Brille aufsetzen, wenn wir das vielfältige Leid auch gerade der Gemeinde ausblenden wollten. Und wenn Sie sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, empfehle ich Ihnen herzlich, einmal ein Buch zu lesen, zum Beispiel das Buch Im Angesicht des Todes, der Mut verfolgter Christen im Nahen Osten. Lesen Sie dieses Buch aus 2015, ganz aktuell, aus Somalia und anderen Ländern. Es ist mir sehr zu Herzen gegangen. Das Buch heißt Im Angesicht des Todes. Leid gehört also zu Gottes Programm für seine Kinder. Zweitens, Leid bewährt unseren Glauben. Im Anfang des Briefes sagt er, Petrus, ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Kapitel 1, Vers 6. Petrus sagt, es stellt mehrere tröstliche Aspekte vor Augen, gerade am Anfang des Briefes. Er sagt einmal zuerst, es ist nie ein Leid um des Leidens willen. Ganz im Unterschied zu anderen Philosophien, die sich das zum Ausweg gemacht haben, ist in der christlichen Sicht Leid nie Selbstzweck, sondern immer zielorientiert. Gott hat ein Ziel damit und es steht nur, wenn es sein soll. Das Zweite, was er hier sagt, ist, dass es mit Freude verbunden ist, nicht das Leiden selbst, sondern dass eine Perspektive auf Jesus eine Freude geben kann. Das macht er immer wieder in diesem Brief. Das ist ja immer wieder so spannend, dass das Leid und die Freude so nahe beieinander vorkommen. Und zudem weist Petrus darauf hin, dass diese Anfechtungen mancherlei Anfechtungen sein können, also ganz verschiedene Formen annehmen. Krankheit, Leid, Ausgrenzung in der Familie, vielleicht auch am Arbeitsplatz. Leid ist also nie sinnlos, sondern es geht stets um Bewährung und Läuterung. Petrus vergleicht es mit der Läuterung von Gold. Christen beißen also nicht grimmig auf die Zähne, sondern sie ertragen um Christus und seiner Freude willen geduldig, was ihnen zugemutet wird. Drittens, Leid hat einen größeren, uns oft verborgenen Zusammenhang. Petrus bittet die Christen immer wieder, sich bewusst zu bleiben, dass sie nicht für sich selbst leben, sondern stets in einer Gemeinschaft und in einem Staat. Und er sagt ihnen beispielsweise in Kapitel 2, Vers 12, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Was Petrus sagt, ist Folgendes, ganz Wichtiges. Er sagt, die Abrechnung, die definitive, endgültige Bewertung all dessen, was wir erleben, die steht noch aus. Die kommt erst noch. Die endgültige Bewertung nimmt nicht unser Vorgesetzter, noch unser Nachbar, nicht einmal unsere Familie und auch nicht unsere Freunde vor, sondern Gott. Vor ihm werden wir Rechenschaft ablegen und er wird die endgültige Beurteilung machen. Ganz wichtig für unsere Zeit, auch unsere momentanen Gefühle können in großem Widerspruch zu dieser endgültigen Abrechnung stehen. Das hat ja auch eine positive Seite. Wir können nämlich unumwunden zugeben, dass wir ganz viele Zusammenhänge nicht verstehen. Einen übergeordneten Hinweis gibt uns Petrus hier. Er sagt, es hat ein größeres Ganzes. Gott zielt nicht nur auf euch, sondern durch euch auf die, mit denen ihr verbunden seid. Wir sollen zum Zeugnis für Gott ferne Menschen werden und da auch wieder in beiden Seiten zum Segen oder zum Fluch. Also Leid hat auch einen größeren, oft verborgenen Zusammenhang und viertens, Leid lässt uns an Christus Anteil haben. Ich habe ja damit begonnen, dass ich gesagt habe, Leid ist Gottes Programmpunkt für uns als seine Kinder. Leid ist jedoch nicht nur Programmpunkt, es ist etwas viel Tieferes. Es gehört zur Marke Christsein, um es so zu sagen. Und so sagt er im Kapitel 4, Vers 12 und 13, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Merkt ihr wieder zweimal diese Freude betont? Lasst es mich wiederholen. So wie Christus zuerst litt, um dann in die Herrlichkeit einzugehen, so leiden wir, bevor wir mit Christus verherrlicht werden. Leid ist deshalb aus der Perspektive und nur aus dieser Perspektive der Identifikation mit Jesus Christus nichts Fremdartiges. Wenn es uns fremd vorkommt, können wir umgekehrt sagen, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass wir zu stark mit dem Diesseits verhaftet sind. Und ich glaube, es kann unser Gebet werden, und ich möchte das gerade als Ermutigung für die aussprechen, die im Moment gerade mit Leid konfrontiert sind, dass Jesus beginnt, unsere Blickrichtung zu verändern. Fünfter Punkt, Leid lässt das Vertrauen wachsen. Bevor wir uns 5 konkreten Hilfestellungen widmen, lasst uns noch dies bedenken. Petrus sagt, wir sollen im Leid unsere Seelen dem treuen Schöpfer anvertrauen. Petrus spricht, in Kapitel 4, Vers 19 ist das, von einem zuversichtlichen Anvertrauen. Vertrauen, das gibt es nicht auf Vorrat. Wir können es nicht auf dem Dachboden stapeln, sondern es wird uns im Moment der Not verliehen. Und dies beinhaltet zweierlei, eigentlich auf der einen Seite die aktive Seite des Anvertrauens, aber auch ein passiver Aspekt des Getragenwerdens. Beides fließt ineinander über. Petrus sichert uns zu, dass wir im Leid Gottes Zuverlässigkeit, seine Treue erfahren werden. Fazit dieses Teils, dieser 5 Punkte, die ich jetzt sehr schnell durchgegangen bin, ist, es geht nicht darum, unsere Situation im Einzelnen erklärbar zu machen. Das bleibt uns oft bis zum Lebensende verdeckt. Auch unser Gefühlshaushalt bietet keinen zuverlässigen Referenzpunkt für dieses Thema. Und Gott hat auch die Gefühle geschaffen, Klammer auf, und möchte sie heiligen. Auch unsere Gefühle sollen geheiligt werden. Einzig Gottes Offenbarung zeigt uns den größeren Rahmen auf und fordert uns auf und erfordert heute mich und erfordert sie auf, sich uns ihm willig anzuvertrauen. Das zu diesem größeren Deutungsrahmen. Das zweite betrifft 5 Hilfestellungen, Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Leid. Wie, nochmals um kurz den Faden aufzunehmen, wie geht unsere Gesellschaft mit Leid um? Ich habe gesagt, sie muss eigentlich den großen Rahmen rausnehmen und Mann und Frau muss sich auf den nächsten Moment konzentrieren und dort möglichst sinnhaft, stimmig, auf Schweizerdeutsch sagen, dass man es mir passt, eben zu handeln. Aus diesem Zwang, fast diese Vergnügung, dieses Stimmige immer finden zu müssen, befreit uns Gott in seinem Wort. Sie versorgt uns nicht, das Gottes Wort versorgt uns nicht in erster Linie mit Techniken, mit denen wir Leid verdrängen und unterdrücken oder ausblenden oder betäuben, sondern es gibt uns zuverlässige Hilfe an die Hand, durch die Gnade Gottes damit umzugehen. Das erste ist ganz klar, rechnen Sie mit Schwierigkeiten. Wer den Brief von Petrus liest, ist gewarnt. Leid wird unser Leben begleitet. Und manchmal können wir das auch verwechseln. Damit meine ich keinen, wie das eine Psychologin so wunderbar ausgedrückt hat, keinen Katastrophenperfektionismus. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie solche Menschen kennen, ich kenne diese Art sogar von mir, diese Ecke ist auch in mir, so ein Typus Mensch, der immer das Schlimmste befürchtet. Und leider gibt es Christen, die eine depressiv fromme Note gerne als frommes Gütesiegel zu betrachten scheinen. Aber das ist nicht das, was Petrus meint. Ich weiß nicht manchmal, woher Sie dieses Ideal der gedrückten Stimmung herhaben. Nein, das ist ein ganz fröhlicher Brief, dieser Petrusbrief. Petrus versichert uns, dass Leid nur kommt, wenn es sein muss und nur für kurze Zeit. Und wir sollen uns wie Autofahrer verhalten, die uns im Rückspiegel regelmäßig in den Rückspiegel schauen. Ich habe schon solche Menschen erlebt, und die sagen, dank dem, dass ich in den Rückspiegel geschaut habe, habe ich gesehen, dass hinten mir ein Wagen auffährt, und damit war auch die Traumatisierung kleiner. Also das als Vergleich. Rechnen Sie mit Schwierigkeiten und verringern Sie dadurch die Wahrscheinlichkeit eines geistigen und geistlichen Schleudertraumas. Zweitens, setzen Sie Ihre Hoffnung auf eine Karte. Das macht nämlich Paulus, das ist die wunderbare Optik. Er sagt, nachdem er am Anfang das Panorama gegeben hat und gesagt, jetzt ist Leiden, später ist Herrlichkeit, sagt er in 1 Vers 13, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Damit ist gemeint, damals trug man lange Obergewänder, dass man die zusammennahm, mit einem Gürtel zusammenhielt und bereit war, um weiterzugehen. Es ist eine Haltung des Aufbruchs. Und er sagt, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Haben Sie gemerkt? Ganz. Das möchte er. Es ist nicht eine tote oder eine enttäuschte oder eine vergebliche oder eine illusionäre oder eine falsche oder eine unbegründete oder eine vage Hoffnung, sondern in 1 Vers 3 steht, es ist eine lebendige Hoffnung. Und lebendige Hoffnung erfahren Sie nur im Leben, wenn Sie es erfahren. Wir sollen unsere Hoffnung ganz auf diese Karte setzen. Drittens, enthalten Sie sich bestimmter Begierden. Begierden ist so ein altertümliches Wort, und ich liebe es, manchmal altertümliche Worte wieder hervorzuholen, weil sie Aspekte, die unsere Zeit ausblendet, so gut beleuchtet. Er beschreibt genau, was Begierden sind. Wenn Sie Kapitel 4, Vers 2 und 3 aufschlagen, dann steht dort, ich muss eigentlich schon von Vers 1 weglesen, jetzt merken Sie, dass immer die Zusammenhänge, es ist ganz ähnlich immer. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, also eine Begründung, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern, jetzt kommt das Wort wieder, dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen, und dann zählt er auf, in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Paulus spielt damals auf die, wir würden es heute sagen, auf die dekadente Ausgangskultur im Zusammenhang mit Götzendienst an. Und das ist ja eigentlich nicht so weit weg. Und manchmal haben wir so das Gefühl, genau, die Christen, die kommen immer mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, was man alles nicht tun darf. Petrus sagt was ganz anderes. Er sagt, von einer ganz anderen Seite kommt er, diese Enthaltsamkeit ist kein Selbstzweck, das ist kein Moralismus, sondern sie bekommt nur ihren Zweck und ihren Sinn, wenn wir auf die ewige Hoffnung hinschauen, von der er schon in 1 Vers 3 gesprochen hat. So wie ein Marathonläufer sich im Hinblick auf das Rennen und nicht aus Lebensmüdigkeit bestimmter Dinge enthält, bleibt ein Christ hellwach und enthaltsam bezogen auf Begierden, die ihn träge werden lassen. Das sagt Petrus und fordert uns auf. Und ich glaube, diese Fitness, diese geistliche Fitness, kann uns helfen, auch in solchen leidvollen Zeiten. Darum enthalten Sie sich gewisser Begierden. Viertens, beschäftigen Sie sich mit der kommenden Herrlichkeit. Wie ich bereits antönte, war Petrus selbst ein Leidensgenosse. Er schreibt in 5 Vers 1, ich ermahne euch als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Das Muster ist immer dasselbe, und es ist ganz wichtig, uns das heute wieder in Erinnerung zu rufen. Zuerst Leiden und dann die Herrlichkeit. Das ist der Doppeltakt der christlichen Hoffnung. Es ist unentbehrlich, sagt Petrus immer wieder, sich mit dieser Hoffnung zu beschäftigen. Und ich frage mich und ich frage Sie, wie oft beschäftigen Sie sich denn damit? Können Sie sagen, ja, wie macht man denn das? Lesen Sie zum Beispiel das Buch von Randy Alcorn, Himmel, Heaven, wunderbares Buch, das sich mit dem Himmel auseinandersetzt und dann eine andere Perspektive gibt für das Hier und das Jetzt. Und Petrus sagt, wir sind Mitteilhaber dieser Herrlichkeit. Und er schreibt ab dem ersten Kapitel davon und man merkt es, man spürt es ihm ab, dass er sich immer wieder damit auseinandersetzt. Beschäftigen Sie sich mit der kommenden Herrlichkeit. Nicht um der Welt zu fliehen, sondern in ihr eine andere Perspektive und eine andere Haltung zu gewinnen. Und was ist das für eine Haltung? Fünftens, ganz just simple. Das gefällt mir sehr gut. Im Kapitel 4, Vers 19 steht, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, merken wir wieder, nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen, und dann ist nicht fertig, und das steht noch dort, und dabei das Gute tun. Ich glaube, diesen Aspekt habe ich absichtlich für den Schluss aufgehoben, Petrus rät uns ganz schlicht, tut Gutes. Was ist wohl damit gemeint? Blicken wir nochmals in den Brief. Petrus sagt es uns eigentlich. Er spricht zum Beispiel von Arbeitnehmern, die Schikanen von ihren Vorgesetzten um ihres Glaubens willen ertragen und trotzdem oder in dem überdurchschnittliche Arbeit leisten. Er hat zum Beispiel Frauen im Blick, die täglich leiden unter ihren ungläubigen Männern und sagt, dass sie durch ihren stillen und entschiedenen Dienst an ihnen ein ständiges Zeugnis sind. Und er spricht zu Christen als Staatsbürgern, die, wenn man das so die Beschreibung liest, eigentlich sagen kann, das sind die besten Bürger. Das sind die besten Bürger. Machen wir es uns also nicht zu kompliziert. Gutes tun heißt in der Kraft des Heiligen Geistes an der Stelle, die mich Gott gesetzt hat, zu schauen und zu beten, dass ich Gutes tun kann. Gutes tun heißt immer, ich bleibe nicht bei mir und meinen Gefühlen und alles, was eben zu dieser depressiv frommen Note gehört, sondern ich kann dadurch mit der Kraft Gottes hindurchgehen, meinen Blick geöffnet werden, um das, was mir vor Füßen liegt, zu tun. Bei meinen Nachbarn, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, dass wir durch Wort und Tat Christus bezeugen können. Ich glaube, wer so lebt, wer einerseits sich dieses großen Rahmens immer mehr bewusst wird, und bewusst werden heißt nicht nur irgendwo im Kopf wissen, sondern mit dem Kämpfen, täglich damit umgehen, das meint ja Petrus, wenn er von Wandel spricht, der wird durch Gottes Gnade eine doppelte Funktion in einer Gesellschaft einnehmen können, die ein doppeltes Problem hat. Ich habe es am Anfang angesprochen, die Leiden als sinnlos anschaut und einen unglaublich pragmatisch wechselhaften Umgang damit pflegt. Ich glaube, dass wir Christen durch seine Gnade zu Sinnexperten und Handlungsweisenden werden können. Und lassen Sie mich mit einer Note, mit einer ernsten Note schließen. Diese biblische Sicht, wie sie Petrus entfaltet, und gewisse haben ja schon gesagt, das ist Altes Testament, was du sagst. Nee, das ist Neues Testament, das ist 1. Petrusbrief. Ich habe absichtlich diesen Brief heute genommen. Wer diese biblische Sicht sich vor Augen führt, muss absagen einer Sicht an das Wohlstandsevangelium, das uns weismachen will, dass wir, wenn wir an Christus glauben, so in der extremen Form, reich werden in jeder Beziehung. Das ist eine groteske Verzerrung der Botschaft des Neuen Testaments, weil sie nimmt die zukünftige Herrlichkeit vorweg. Vielleicht ist das weniger jetzt gerade unser, mein oder dein Problem, aber wir haben ein anderes damit verwandtes Problem. Diese Botschaft ist auch eine klare Absage an die weit verbreitete Vorstellung eines therapeutischen Evangeliums, das uns weismachen möchte, Jesus sorge sich in erster Linie, wenn nicht ausschließlich, für unser Wohlbefinden, für unsere guten Gefühle. Das wird, kann ich Ihnen sagen, über kurz oder lang zum emotionalen Schiffbruch führen. Und ich schließe mit einem Gebet, weil ich ja selbst auch Mitteilhaber der Leiden bin. Wenn Sie jetzt denken, ja, was hat er vorne alles erzählt jetzt? Wenn Sie noch etwas mehr wissen möchten über mein Leben, ich habe gestern Abend einen kurzen Input-Vortrag gehalten über das, können Sie das nachhören. Und ich möchte mit einem Gebet schließen, was ich vor einer Zeit geschrieben habe, an einem Tag, als es besonders happig war. Und ich bitte Sie mit mir einfach dieses Gebet still mitzubeten. Solange ich hier bin, bleibe ich hin und her gerissen. Im Hin meiner Geschöpflichkeit und im Her meiner Sündhaftigkeit. Solange ich hier bin, frage ich mich immer wieder, kann ich das aushalten? Kann ich durchbeißen und in ihm einen festen Stand behalten? Solange ich hier bin, ringe ich darum, Verantwortung beim anderen zu lassen, meine Begrenzung anzuerkennen und ihm zu vertrauen. Solange ich hier bin, lerne ich schweigen, weil ich mich nicht rechtfertigen muss, und reden, weil ich andere Menschen nicht fürchten muss. Vor allem aber zu hören, bevor ich antworte. Solange ich hier bin, trage ich einen Rucksack, stelle ihn immer wieder hin, lade ihn aus und lade Neues ein. Solange ich hier bin, werde ich leiden, um meiner selbst willen, hoffentlich um seinetwillen, den er hilft, tragen. Amen.
Wir nehmen seine Anregung auf und antworten darauf mit dem Lied Blicke nur auf Jesus. Wenn der Chor sich noch vom Bibelkurs noch mal aufstellt, möchte ich an der Stelle noch einmal stellvertretend, denke ich, für uns alle ganz herzlich danken für Gottes Perspektive auf das Leid, das Sie uns, Herr Dr. Strebel, so nahe gebracht haben. Was mir immer bleibt, ist die Stelle, die auch in einem Punkt genannt wurde: Egal wie es uns geht, setze deine Hoffnung ganz auf die Gnade. Das ist immer richtig und öffnet uns eine Tür, um weiter zu atmen und wieder beten zu können. Das ist keine Fehlsetzung. Setze die Hoffnung ganz auf die Gnade. Vielen Dank. In diesem Zusammenhang und durch dieses Thema möchte ich jetzt schon eine Einladung aussprechen für das Ende der Sommerferien. Da wird Herr Peter Kienast als Öffentlichkeitsarbeiter von Open Doors kommen und uns genau diese Perspektiven praktisch erzählen, wie unsere verfolgten Christen in anderen Ländern das erleben, wie der Freudenmeister sie versorgt. Lassen Sie sich jetzt schon ermutigen im Hinblick auf diesen 10. September. Und Schwester Friederike hat schon angekündigt, dass Sie alle herzlich eingeladen sind, auch morgen Dr. Strebel schon am Vormittag zu hören. Da geht es in diesem Thema, glaube ich, weiter mit Hiob. Wer es möglich machen kann, draußen finden Sie noch einmal die Einladungen mit allen konkreten Zeiten und auch morgen Abend dann zu Francis Schäffer. Dort finden Sie auch die Einladung zur nächsten Bibelstunde mit dem messianisch-jüdischen Gemeindeleiter Anatoli Ushomirski. Viele kennen ihn vom Evangeliumsdienst für Israel. Er wird hier am Samstagabend schon sprechen und dann auch am Sonntag die Bibelstunde halten. Der Bibelkurs wird Ihnen jetzt zum Schluss noch eine persönliche Einladung Gottes zusingen. Lege deine Sorgen nieder, deine Ängste, Sünden oder Zweifel. Und wenn Sie dazu Unterstützung oder ein offenes Ohr in einem Gebetsbegleiter wünschen, dann können Sie nach der Bibelstunde einfach nochmal hier vorne Platz nehmen. Eine Schwester und unser Bruder Andreas Kulle wird da sein, um mit Ihnen zu beten, für Sie zu beten. Es ist auch die Möglichkeit, wenn jemand eine Last, irgendetwas, als was ein Anliegen ist, für sie schriftlich festzuhalten, damit Schwestern von unserem Mutterhaus auch nach der Bibelstunde und in der kommenden Woche dafür beten, dann besteht dazu auch diese Möglichkeit. Also lassen Sie sich einladen zu der Möglichkeit, zu der Jesus Ihnen ganz persönlich heute nach allem, was Sie gehört haben, Mut machen möchte. Lege deine Sorgen nieder. Du, Herr, segne uns und behüte uns. Du lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Wir danken dir dafür. Amen. Eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal oder diese Einladung hier jetzt.